Tja, nun ist die Frage, Petra, Alexandra, wenn ich den ganzen Kuchen nehme, den du hier vorgetragen hast, der zum Thema werden soll, dann haben wir hier zwei kleine Stücken, aber das große Stück, der ganze Kuchen, liegt eigentlich noch vor uns. Dann würde ich auch das Thema in doppelten Sinne sehen. Perestroika in der DDR und DDR gegen Perestroika. Denn das ist ja die Welle, die in unserer Geschichte der DDR zu diesem Vorgang in Wirklichkeit liegt. Und ich will versuchen, auch beide Probleme mit aufzunehmen und noch einen kurzen dritten Gedanken. Dass ich dabei hier in einer besonderen Weise in Schwierigkeiten bin, ist mir sehr wohl bewusst, denn die einen Teilnehmer und Freunde sind jene, mit denen man mal in der FDJ gearbeitet hat oder mit denen man studiert hat. Von meinen, mit denen ich studiert habe, gibt es fast niemanden, weil es extern an der Hochschule für Ökonomie war. Ich habe überhaupt kein Studentenleben, außer ein Jahr in Moskau auf der Komsomol-Hochschule erlebt, sonst lief alles extern oder auch außerplanmäßig. Damit kommt ein Problem, das ja eine Rolle spielt. Wie nahe bleiben alle Fragen an der Praxis, in der man selber dann lebt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen hat, oder ob man als Professor, als Außenstehender ohne irgendwelche Abwertung von außen drauf schaut und dann überlegt oder mit der Wissenschaft daran arbeitet. Wie kann es sein? Wenn es mit dem Begriff Perestroika in der DDR geht, ist eines, mal ganz im Erzählen zu sagen, nur möglich, wäre nur möglich gewesen, dass einer, der an diesem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der 60er Jahre mitgearbeitet hat, wirklich von Perestroika hätte reden können. Das war Erich Abel, der sprach Russisch. Erich Honecker sprach es nicht. Und ich will das eben als Erzählung sagen, welchen Platz das mit mal kriegen kann. Und als Walter Ulbricht, der ja nun das neue System mit einer Gruppe von Wissenschaftlern und auch einen, der kein Wissenschaftler war, aber tat, als wäre er der Hauptbeteiligte in der Mittag. Da war dann das Gespräch bei Brezhnev und Erich Honecker schickte Werner Eberlein mit bei diesem Gespräch. Ulbricht Brezhnev sollte er übersetzen, damit man genau auch weiß, was ist geredet worden. Und als Walter Ulbricht zu Brezhnev geht und Eberlein draußen sitzt, geht Lotte mit. Und Lotte Ulbricht sprach Mutter, sprach nicht Russisch. Und die sagte dann, lieber Werner, du wirst hier nicht gebraucht. Damit war die Perestroika sozusagen in dieser Art dann doch eine Möglichkeit. Nun zum neuen ökonomischen System. Ich glaube, man muss zunächst etwas, das ist heute kein einfacher Gedanke, um ihn auszusprechen, stößt schon immer wieder auf Widerspruch, aber es ist meine Grundsicht auf diese Geschichte. Bevor es eine Möglichkeit zum neuen ökonomischen System gibt, gab es einen 13. August 1961. Darüber wird heute nur gesprochen, weil die Mauer gebaut wurde. Aber nicht über den Teil, der am 4. und 5. Juni 1961 in Wien liegt. Dort setzen sich Kennedy und Khrushchev gegenüber und das eigentliche Thema lautet, machen wir Krieg um West-Berlin oder nicht? Und der alte Khrushchev sagt ganz eindeutig, ich habe einen Ersten Weltkrieg erlebt, einen Bürgerkrieg, den Zweiten Weltkrieg, ich war vor Stalingrad, ich will keinen Vierten Krieg um West-Berlin. Und die Bilder, die wir häufig im Kopf haben, davon war ja die Rede, welche Rolle Bilder spielen. Dieses Bild mit den Panzern ist vom 25. Oktober 1961, weil nämlich dort ein Moment kommt, wo die sowjetische Seite und die DDR bestimmte Einschränkungen der Rechte und der Interessen der drei Westmächte in Berlin betreiben. Und in dem Moment, wo das geschieht, fahren amerikanische Panzer auf, fahren die sowjetischen Panzer auf, dann standen wir wirklich 200 Meter vor dem dritten Weltkrieg. Und Nikita hätte dann den vierten erlebt. Das, glaube ich, darf man nicht weglassen, weil das, was dann kommt, diese Ansätze zur weiteren Entwicklung der DDR, ist auch nicht nur eine Frage, die wirtschaftliche Prinzipien in sich birgt, was ohne Zweifel auch die entscheidende Frage war. Die Zeit lässt nicht zu, um das neue ökonomische System von Planung und Leitung hier weiter mit zu erläutern und einzuführen. Aber klar, es gab A, Grundsätze, die eine neue Struktur, ein anderes System in Plan und Leitung bringen sollten. Es war die Phase, wo die Kombinate entstehen. Ich erlebe das selber mit dem Kombinat Kabelwerk Oberspree. Aber es geht auch weiter. Es geht weiter 1967. Ich habe meine Doktorarbeit damals geschrieben, mit der Frage Auswahl, Entwicklung von Führungskräften, die in der Lage sind, ein solches System auch weiterzutragen, zu entwickeln, daran zu wirken. Es kommt eine knappe Phase, wo es nicht nur die Gewerkschaftsleitung gibt, es konnte ja nicht heißen Betriebsrat, wenn es den in der Bundesrepublik schon gibt. Es waren die Arbeiterräte, die gewählt wurden, die daneben stehen. Ich erlebe das in der Volkskammer der DDR, 64 in Volksabstimmung, wird die neue Verfassung der DDR bestätigt und die Volkskammer beginnt auch einen anderen Rhythmus ihrer Arbeit, gibt einen breiteren Inhalt. Ich erlebe das als Vorsitzender des Jugendausschusses noch in dieser Phase, um zu sehen, es ging um mehr. Es war wirklich nicht nur eine Einengung, es ging darum, das gesellschaftliche System der DDR aus dem herkömmlichen Prozess der Entwicklung, der im sowjetischen Modell, bleiben wir bei dem Begriff, war, auch wirklich herauszuführen und zu lösen. Das überträgt sich ja auch in Fragen der Sozialpolitik, aber auch zugleich zu den Prinzipien der Akkumulation, denn im Rahmen der Produktion eine entscheidende Aufgabe, die Ulbricht reinträgt, ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt, wie auch immer heute darüber zu sprechen ist, muss verbreitet entwickelt werden, stärker auch, wie man es erleben konnte, als in der Sowjetunion. Aber da brauche ich eine Akkumulationsrate von etwa 20 bis möglichst 24% in diesem Bereich. Das alles war eine Grundlage, um in der DDR sich eigentlich aus diesem sowjetischen Modell zu lösen. Dann kommt die Situation, wo Honecker ferner vor allem, sprechen wir es offen, den internen Kampf beginnt, dass Ulbricht gestürzt wird. Nicht, weil er alt war, sondern weil sie an die Macht wollten. Und ein Weg darüber war auch, der bereits 1958 beginnt, die Auseinandersetzung zur Jugendpolitik, wo die Auseinandersetzung wiederum im ZK der SED zwischen Schördermann, Ulbricht ablaufen und Jugendpolitik spielt hier wiederum eine Rolle. Immer sind Wellen in dieser Politik mit Widersprüchen, mit Gegensätzen. Und wenn wir Widersprüche nicht mitdenken, kommen wir einfach nicht in eine Analyse dieser Prozesse. Als es gelang, dann Ulbricht zu stürzen, dem Fall ist es auch dieser Begriff, der anzuwenden geht, kommt dann die Phase, wo sich mit dem neuen Grundsatz, dass die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik jetzt das Hauptprinzip der Wirtschaft ist, da verschiebt sich das zugunsten der sozialen Leistungen auf eine Höhe, die die Wirtschaft nicht mehr trägt. Die Akkumulation im Bereich von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik geht bis auf etwa 11-12% zurück und damit hört auch die Leistungsfähigkeit auf, einen solchen sozialen Rahmen zu tragen. Und um im Rahmen der Zeit noch diese Problematik zu benennen, dann kommt einfach die Situation, die vorher schon mal mit der Preispolitik eine Rolle spielt. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie wir eine Debatte kriegten, als die Erdölpreise in den 70er Jahren so stark erhöht wurden. Die sowjetische Seite stand vor der Frage, aus 22 Millionen Tonnen werden erst 19, 18, später in meiner Regierungszeit sind es 16 Millionen Tonnen, die geliefert werden. Im Hintergrund steht ein Problem. In der DDR waren Bedingungen entstanden, dass wir eine vertiefte Gebrauchsmöglichkeit des Erdöls schafften, nicht nur für Benzin, für alle Faktoren, die nun mal heute normal sind für die Verarbeitung. Das war aber für die Sowjetunion schon mal ein Problem, wo Widersprüche entstehen. Wir exportieren Komponenten aus dieser Entwicklung, aber sie haben nicht den Stand der Entwicklung der DDR. Wir liegen noch unter der Höhe der Weltleistungen. Alles das sind immer Fragen, die mitgelaufen sind. Ohne diesen, glaube ich, im Zusammenhang verschieben sich Dinge schneller in politisches Geschehen, als wir es mitunter bei der Betrachtung der DDR-Geschichte auf- und wahrnehmen. Und dann kommt eben die Phase, ich will jetzt nicht die Wechsel in der Sowjetunion mit den Generalsekretären mit einbeziehen, klar ist, wir haben vor Brezhnev eine Phase, erst ist das Malenkov, 2 Jahre, dann Nikita Khrushchev und damit kommt in der Sowjetunion vor allem mit Nikita Khrushchev wieder eine Situation, der stellt sich nicht gegen Ulbricht. Die waren beide zusammen an der Front in Stalingrad. Ein ganz anderer Bezug zwischen diesen beiden, den Brezhnev überhaupt für sich nicht aufnehmen kann. Auch solche Dinge stehen mit bei einer tieferen Betrachtung. Dann kommt eben die Phase, wo ganz sichtbar ist, dass der Ansatz, der nun mit Gorbatschow beginnt, und ja eigentlich, und hier lege ich eigentlich immer Wert bei der Betrachtung dieses Wort, den Begriff Perestroika, der ja ein internationaler Wortschatz geworden ist, ins Deutsche zu nehmen, zur Umgestaltung. Denn so sehr man sich über Gorbatschow in der DDR auch stritt, klar war, in der DDR war ein Erfordernis, eine Umgestaltung wirklich des Sozialismus Mitte der 80er Jahre genauso ernst aufzunehmen, wie es zunächst mit Gorbatschow erschien. Ich selber gehöre auch zu denen, die etwa bis 87 davon ausgingen, dass das, was mit Gorbatschow beginnt, eine Herausforderung ist, die auch wir in der DDR auf- und annehmen sollten. Ab 1987 habe ich diese Wertung nicht mehr behalten, weil dort spürbar wurde, mit den engen Beziehungen, die der Bezirk Dresden zum Leningrader Gebiet hatte, dass das, was mit Gorbatschow abläuft, die Sowjetunion in eine, will es ruhig so sagen, in eine Situation bringt, wo die Frage steht, wird sie als sozialistischer Staat mit diesen Möglichkeiten das weitertragen können, was eigentlich im System liegt. Genau diese Problematik war eigentlich die, die angesagt wäre, zu diskutieren. Aber weder im RGW noch im politisch beratenden Ausschuss des Warschauer Vertrages ist es je zu einer Debatte darüber gekommen. Ist überhaupt je dieses Thema einer Entwicklung unserer Gesellschaften zur Sprache und zu einem Prozess geworden, den man miteinander beginnt zu tragen. Damit ist auch klar, wir haben nicht nur in der DDR zur Entwicklung der Perestroika Probleme, das gilt auch für die anderen Länder, besonders wenn man Ungarn, Polen, auch selbst Bulgarien nimmt, entstehen diese nicht mehr existierenden entstehen diese Probleme und Balancen bleiben nicht, die eigentlich notwendig wären. Aus dieser Entwicklung heraus erlebe ich dann auch ganz hautnah das Ende der Sowjetunion, wo ich 1991 auch in Faros auf der Krim bin und den sogenannten Putsch und die Gegensätze, die jetzt in der Sowjetunion ja auch nicht nur um den Machtkampf, sondern auch um die Frage, kann das System, das Gorbatschow derart zerstört hat, zu einem sozialistischen, tragfähigen wieder werden. Und dieser Vorgang ist genauso kaputt gegangen, denn im Dezember 1991 war ja dann die Situation, wo Gorbatschow, es war der 24. oder 25. Dezember 1991, die Fahne am Kreml wird eingezogen und der Präsident erklärt, das Ende der Sowjetunion ist da. Das alles ist ja der Vorgang, der in dieser Problematik steckt. DDR mit einem Prozess von Umgestaltung und DDR in einem Prozess, der sie instabiler macht und einen Vorgang, der dann auch die Auseinandersetzung mit der Perestroika bringt. Dazu gehört in meinem Erleben und in meiner Verantwortung, so will ich es auch formulieren, dass im Januar 1989 ich, das war ja die Verantwortung eines ersten Bezirkssekretärs der SED, jeden Monat dem Genossen Generalsekretär einen Brief zu schreiben, der in Wirklichkeit der Rechenschaftsbericht war, den man abzugeben hatte. Im Januar erschien es uns im Bezirk Dresden an der Zeit zu sein, klarzustellen, wenn die wirtschaftlichen Entwicklungen in den südlichen Bezirken der DDR weitergehen soll, müssen andere Möglichkeiten der Investitionen entstehen. Ein Kombinat wie Robotron und andere lässt sich nicht entwickeln, ohne dass eine Akkumulation da ist, mit der man investieren kann. Darauf wird aufmerksam gemacht. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass wenn die Kette der Zulieferungen untereinander nicht mehr läuft, wir keine Proportionalität mehr in der Planung haben, dass dann einfach das Endprodukt nicht kommen kann. Das war natürlich mit der Zulieferung von Waggonbau Bautzen, Niesky und Görlitz auch eine Frage des RGW gegenüber der Sowjetunion. Alles das wird signalisiert und die Antwort, die es gibt, es kommt eine Brigade mit etwa 100 Leuten, die zu prüfen hat, wie die SED-Bezirksleitung ihre politische Arbeit der Überzeugung leistet und die gute politische Führung, die ja alles richtig vorgibt, mit einem Mal nicht so überträgt und umsetzt, wie das die zentrale Führung zu erwarten hat. Das setzt sich fort bis in den Juni, wo selbst der 89 dann im Bericht des Politbüros noch festgehalten ist, die Kritik an die Bezirksleitung und Hans Modrow in Dresden. Das war eigentlich eine Phase, wo das hätte beginnen müssen, was dann nach dem 40. Jahrestag dann im ZK beginnt, dass man überhaupt eine Debatte aufnimmt, kann die Führung so weiter existieren, wie wir sie hatten. Auch dieses Jahr haben wir im Kern der Sache verspielt, nicht genutzt, um in eine Debatte über die eigenen Widersprüche zu kommen. Eine letzte Sache. Ich glaube, bei allen Betrachtungen zu unserem Gesamtthema spielt eine Frage eine Rolle, der wir, glaube ich, mehr tiefer und gründlicher nachgehen sollen. 1956, der 20. Parteitag der KPdSU. Die Ansage ist, die Auseinandersetzung mit dem großen Bericht, mit dem Personenkult. Wie ist denn das nun mit der artengerechten Gesellschaft? Ist in Gesellschaften nicht auch die Frage des Personenkults eine Grundfrage für die Menschen? Plechanow hat sich mit dieser Frage sehr auseinandergesetzt und ist eindeutig zu dem Schluss gekommen. Ja, Massen und Klassen machen Geschichte, aber die Rolle der Persönlichkeit darf man nicht außen vor lassen. Und ich sage ganz bewusst, das ist systemübergreifend. Das ist nicht nur eine Frage eines sozialistischen Systems gewesen, sondern das ist eine Frage, mit der wir heute ja auch leben. Wer redet über die Preußen mehr von den Königen und Kaisern oder mehr über Bismarck? Wer spricht, wenn wir über Geschichte reden, jetzt über die USA? Obama und Trump. Immer kommen bestimmte Phasen, wo dann die Rolle von Personen, von Persönlichkeiten mit all den Gefährlichkeiten, nehmen wir uns nochmal diese Erinnerung an den Faschismus und Hitler. Welche Wirkung kann das bekommen? Wurde ja dann auch mit dem ersten Block die Sache weiter untersetzt. Alles das, glaube ich, sind Fragen, denen man tiefer nachgehen muss. Redet man über Kuba, auch im Klassenkampf gegen Kuba. Nehmt mal bewusst den Begriff. Es wurde ja immer darum gekämpft, dass die Castro-Zeit zu Ende gehen muss. Das war die Ansage. Nun ist aber der Fidel, der Raul und sie haben bewusst die Verantwortung weitergegeben. Wie wird das mit der Rolle der Persönlichkeit in China sein? Welchen Prozess werden wir in China weiter erleben, wo ein Punkt erreicht ist, dass es auch zu einer Tradition geworden ist, dass die Generationen die Verantwortung weitergeben? Hu Yaobang habe ich 1959 als den ersten Sekretär des Jugendverbandes in China kennengelernt. Er ist dann der Generalsekretär in dieser ganz komplizierten Zeit, die kurz vor dem Tiananmen liegt. Aber der ganze Tiananmen ist auch nicht ganz zu verstehen, ohne dass ein Rückblick auf Hu Yaobang dabei bleibt, denn er war verstorben und in den Gefühlen, was sich abspielt in der Masse in China, kam auch wieder diese Problematik mit rein. Anders gesagt, Michael, wir sollten diesen Teil, der genau diese Problematik aufnimmt, mehr mit Bedeutsamkeit sehen, dann erst werden wir auch in unseren marxistischen Überzeugungen auch in der Lage sein, in eine Vision zu gehen, die jetzt zur Herausforderung geworden ist und wie kompliziert es ist, auch über Sozialismus nachzudenken, habe ich 1998 in Chile erlebt, als ich dort zu einem Podium mit Walter Teitelbaum saß. Da war er viele Jahre der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chiles. Er war in der Emigration in der Sowjetunion in einer ja uns bekannten Zeit. Und der Walter sagte dann: Hans, wir müssen aufhören, die alten Wunden zu lecken. Wir müssen wieder über Sozialismus nachdenken und uns auch auf diesen Weg im weiteren Nachdenken begeben. Vielen Dank.